SRF 1.
Und das ist das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Ein schwerer Stand und einen einsamen Entscheid. Die fünfköpfige St. Galler Stadtrat sagt zwar ganz allein, wie es mit der Geothermie weitergeht, trotzdem können das Parlament und das Volk nachher nur mal mitreden. Ein Bergsommer wie im Bilderbuch und darum redet die Ostschweizer SAC heute jetzt schon von einem Spitzensommer. Und Steinschläge und Felsstürze, auch das gehört zum Bergsommer. Warum aber die Brücken runterkommen, das will das Forscherteam in Graubünden jetzt noch genauer wissen. Dann die Schweizer Rekord, hier besuchen wir in unserer Sommerserie das grösste Schweizer Stahlwerk und zeigen auch, was die alles mit unserem Eisenabfall machen. Und noch das Wetter, es wird wieder besser und auch ein bisschen sonniger. Am Mikrofon der Pius Kessler. St. Galler Geothermie steht nach dem Erdbeben auf der Kippe. Begeisterung für das Projekt ist in der Bevölkerung und der Politik für das 160 Millionen schwere Energieprojekt einmal überwältigend gewesen, die Unterstützung gross. Nur jetzt, wo es um alles oder nichts geht, liegt das Schicksal von dieser Geothermie in einer einzigen Hand, in der vom St. Galler Stadtrat. Der Markus Wirli berichtet.
Deckel drauf, zubetonieren und das Loch für immer verschliessen. Der Entscheid, ob St. Galler Geothermie-Projekt beerdigt wird, fällt in den nächsten Wochen. Ausgeschlossen vom Entscheid sind die Bevölkerung und das Stadtparlament. Auch dann, wenn gerade diese Instanzen vor zwei Jahren mit überwältigenden Mehrheiten Ja gesagt haben zum Projekt. Die fünf St. Galler Stadträte stehen mit dieser schwierigen Sache leider. Der Stadtrat Fredi Brunner.
Es ist die Aufgabe und nicht nur die Kompetenz vom Stadtrat in dieser Phase zu entscheiden. Auch einen Projektabbruch allenfalls zu entscheiden.
Und dann wäre es eben vorbei mit der St. Galler Geothermie, ohne dass die Parlamentarier gefragt werden. Gerade ganz links liegen lassen will der Stadtrat das Parlament aber nicht. Wenigstens dort, wo es um Informationen geht.
Sicher informell wird der Stadtrat das Parlament zuerst mit ins Boot nehmen und informieren über das, was geplant ist. Da haben wir so versprochen, das würden wir so machen. Aber der Stadtrat wird nicht darum herumkommen, gewisse Entscheide eben zu fällen.
Nach dem Erdbeben hat es zwar kritische Stimmen gegeben, was man da 4500 Meter tief unter dem Boden macht, aber der Aufschrei von der Bevölkerung oder die grosse Kritik von der Politik sind ausgeblieben. Und das könnte zu einer schwierigen Situation führen, nämlich, dass der Stadtrat wegen der Risiken Nein sagt zu der Geothermie, Stadtparlament die Geothermie aber weiterhin will. Eine politische Konfrontation wäre vorprogrammiert.
Da ist ja schwierig, an der jetzigen Situation die nächsten Entscheidungen so zu fällen, dass die alle so weise sind, dass eben die Situation gar nicht eintritt.
Möglich wäre, dass der Stadtrat das ganze Geothermie-Projekt neu aufgleist. Dass also in einem ganz neuen Projekt alle die Gefahren berücksichtigt werden, von denen man bis zum Erdbeben an nichts gewusst hat. Und bei diesen Veränderungen wäre dann auch das Stadtparlament wieder am Zug. Der Fredi Brunner.
Also wenn es zu einer massgebenden Modifikation im Projekt führen, führt ja das zu veränderten Finanzen, veränderten Risiken, auch zu Laufzeiten und Rahmenbedingungen. Und logischerweise bei so einem grossen Projekt müsste das eigentlich dann zu einem neuen politischen Prozess führen.
Es gäbe also eine neue Vorlage ans Parlament und dann eine Volksbefragung. Eine dritte Variante ist, das Bohrloch im Sittert oben unten nur provisorisch zu verschliessen und einfach einmal abzuwarten. Zeit gewinnen also. Ein Weg, wo der St. Galler Stadtrat beim jetzigen Entscheid ebenfalls im Auge haben muss. Der Fredi Brunner.
Wir müssen da, was technisch und sicherheitsmässig nötig ist und finanziell müssen wir beschliessen. Und wir müssen aber schauen, dass man so beschliesst, dass eben auch mögliche andere Varianten später noch möglich sind.
Zeit für den Grundsatzentscheid zu der St. Galler Geothermie jedenfalls drängt. Bis Ende August will der Stadtrat entschieden haben.
Ab dem 1. September gilt im Kanton Thurgau ein Zulassungsstopp für Ärzte. Der Regierungsrat führt den Stopp wieder ein, heisst es heute in einer Mitteilung. Betroffen sind vor allem Ärzte aus dem Ausland, sagt der Thurgau Gesundheitsdirektor Bernhard Koch.
Nein, wir haben in gewissen Bereichen haben wir allenfalls noch die Möglichkeit, um Bewilligungen als selbstständiger Arzt zu erteilen. Aber wir möchten auf diesem Gebiet nicht Personen aus dem Ausland, die noch nie in der Schweiz tätig sind.
Zulassungen aus dem Ausland haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Darum sind die Ärztestopp gerechtfertigt. Von dem Ärztestopp ausgenommen sind Spitäler. Dort können auch in Zukunft Ärzte aus dem Ausland angestellt werden. In der Ostschweizer SAC-Hütten läuft es in diesem Sommer gut. Nach dem verregneten Frühling haben im Juli überdurchschnittlich viele Leute die Hütten besucht. Das zeigt unsere Umfrage bei verschiedenen Ostschweizer SAC-Hütten. Sarah Hauschild berichtet.
Seit 9 Jahren führt das Ehepaar Graf die Hundsteinhütten im Alpstein. Nach dem Sommer gehen die beiden in Pension. Vorher heisst es jetzt aber noch Gas geben. Das Geschäft läuft nämlich. Der Paul Graf.
Der Start war ein bisschen herzig im Mai, Juni. Das Wetter nicht so gut war, noch sehr lange Schnee gelegen. Die Kletterer nicht so gut können in die Einstieg und so. Aber jetzt im Juli sind wir ganz gut zufrieden. Und die Saison, der August hat ja auch ganz gut jetzt angefangen.
Ähnlich tönt es in den Leglerhütten unterhalb vom Kerpf im Glarnerland. Da sind die Wanderer und Kletterinnen im Juli in Scharen gekommen. Die Hüttenwartin Sarah Frey freut es.
Und wir haben bis jetzt eigentlich 5 Wochen lang jeden Abend 50 bis 60 Leute gehabt. Und das war wirklich sehr gut gewesen. Der Juli, kann man sagen, das war ein Spitzenmonat.
Von einem Spitzenmonat redet man auch in der Cierva-Hütte im Oberengadin. Ihres Glück sind die guten Verhältnisse in den hochalpinen Regionen. Wegen vielen Schnee sind Gletscherspalten oft noch zugeschneit. Alpinisten aus dem In- und Ausland kämpfen sich darum über den berühmten Bianco-Grat auf der Piz Bernina oder sie gehen auf den mächtigen Piz Rositsch. Die Hüttenwartin Caroline Zimmermann.
Juli haben wir jetzt eigentlich überdurchschnittliche Übernachtungen, etwa 200 Übernachtungen mehr als sonst eigentlich.
Normalerweise hat Cierva-Hütten im Juli um die 1500 Übernachtungen. Heuer sind es 1700 gewesen. Auch beim Zentralverband vom SAC in Bern hat es heute auf Anfrage geheissen, man hat zwar noch keine Zahlen, aber es gäbe positive Rückmeldungen aus den Regionen. Entscheidend für die Schlussbilanz sei jetzt aber das Wetter. Nur wenn das auch im Herbst mitmacht, könnte 2013 für die SAC-Hütten in der Ostschweiz überdurchschnittlich gut werden.
Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden, 7 Minuten ab 5:30 und wir bleiben hoch oben in den Bergen. Der Sommer sind schon an verschiedenen Orten verschiedene grössere und kleinere Felsbrücken eben von dort oben runter, von den Bergen ins Tal donnert. Das macht Angst und die Frage ist auch, kommt eigentlich immer noch mehr oben runter? In Zahlen lässt sich das bis jetzt nicht sagen. Aber das Problem ist bekannt. Mit besonders grossen Felsstürzen hoch oben in den Bergen beschäftigt sich im Moment auch ein neues internationales Forschungsprojekt, das Graubünden. Dabei geht es um den Fels, der im Permafrost ist. Eine der Forscherinnen ist Marcia Philips. Stefanie Hablützl hat mit ihr über ihr Forschungsobjekt und Ziel geredet.
Marcia Philips, Sie arbeiten am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Sie forschen zum Thema Permafrost, also dem ewigen Eis im Berg. Seit 3 Wochen läuft jetzt ein neues Projekt im Bergell. Da beobachten Sie und auch andere Forscher den Pizzo Cengalo. Wieso haben Sie sich genau diesen Berg ausgesucht?
Wir haben diesen Berg ausgesucht, weil am Pizzo Cengalo hat es im Dezember 2011 einen sehr großen Felssturz gegeben, also einen Bergsturz. Und man hat kurz danach im Anrissgebiet Eis gesehen, Permafrost-Eis. Und wir möchten untersuchen, unter welchen Umständen solche Bergstürze stattfinden im Permafrost. Es ist noch nicht sehr gut bekannt, wie so etwas ausgelöst werden kann.
Sie haben also Eis im Berg drin gesehen. Jetzt so die landläufige Meinung ist, es hat Eis im Berg, der Permafrost, wegen der Klimaerwärmung schmilzt der. Dann logischerweise kommt der Fels runter. Ist das ein bisschen zu simpel gedacht?
Es ist absolut möglich, dass die Erwärmung des Eises zu Bewegungen führen kann. Aber was wir noch besser untersuchen müssen, ist die Rolle des Wassers im Berg. Zum Beispiel Wasser von Niederschlägen oder von Schneeschmelze. Und es ist auch nicht sehr gut bekannt, was die Rolle vom Gletscherrückgang in diesem spezifischen Fall hatte. Also am Fuß von Piz Cengalo gibt es einen Gletscher und der geht zurück. Und es kann auch sein, dass die ganze Wand dadurch destabilisiert wird.
Also man weiß eigentlich gar nicht so recht, wieso es immer wieder zu Felsstürzen kommt. Verstehe ich Sie da richtig?
Genau, also man weiß, dass es zum Beispiel in Hitzeperioden, zum Beispiel in sehr warmen Sommern wie Sommer 2003 oder auch in diesem Sommer gibt es einige Felsstürze, die beobachtet werden. Und das hängt sicher mit der Wärme zusammen, aber wir wissen nicht, was die Rolle zum Beispiel dieses Jahr der Schneeschmelze auch dazu bringt.
Wie rücken Sie jetzt diesem Berg, diesem Pizzo Cengalo zu Leibe? Wie vermessen Sie den?
Es ist in der Wand selber sehr gefährlich, dorthin zu gehen, weil immer noch Steinschlag und Felsbewegungen stattfinden. Also müssen wir eigentlich aus der Ferne messen. Und wir stehen auf einer Moräne am Fuß der Felswand und machen von dort aus diverse Messungen, wie zum Beispiel Radarmessungen. Wir machen am SLF automatische Aufnahmen mit einer Kamera alle 2 Stunden und wir machen terrestrisches Laserscanning, um Volumenänderungen zu messen. Wir nehmen mit einer Infrarotkamera die Felstemperaturen auf.
Also Sie produzieren ganz viel Bildmaterial von diesem Berg. Jetzt nach diesen ersten 3 Wochen, gibt es da schon erste Erkenntnisse?
Man kann einfach jetzt schon sagen, dass es immer noch Felsbewegungen gibt in der Nähe vom Anrissgebiet.
Was bewegt sich da genau?
Also Geröll und Steine, die da liegen seit dem letzten Ereignis. Aber man sieht auch, dass gewisse Felspartien sich langsam rauskippen. Und man kann sich vorstellen, das ist geschichtet wie eine Zwiebel und dann kippen Gesteine langsam raus.
Was ist jetzt Ihr Ziel? Was für ein Ergebnis wollen Sie nachher in der Hand halten? Was wollen Sie damit tun?
Unser Hauptziel ist, in diesem kleinen, kurzen Projekt einen Schritt weiter in Richtung besseres Verständnis von Felsstürzen im Permafrost zu bekommen. Und es ist ein sehr kurzes und kleines Projekt. Wir hoffen, dass wenn wir interessante Resultate im Rahmen dieses Projekts bekommen, dass wir ein größeres Projekt aufgleisen können, um solche Ereignisse in Zukunft besser voraussagen zu können.
Marcia Philips, was auffällt, in den vergangenen Monaten gab es immer wieder teils spektakuläre Felsstürze. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen riesigen Block, der plötzlich auf der Julierpassstraße lag, oder gerade kürzlich dieser tragische Felssturz in Misox, wo eine Frau, eine Alphirtin, gestorben ist. Nehmen diese Felsstürze eigentlich zu wegen der Klimaerwärmung?
Also diese 2 Ereignisse zuerst, die Sie erwähnen, haben nicht im Permafrost stattgefunden. Aber was man sagen kann, ist, dass die kleineren Ereignisse scheinen etwas zuzunehmen. Aber große Ereignisse, es ist sehr schwierig zu sagen, ob sie zunehmen oder nicht, weil es so wenige gibt. Und große Ereignisse sind über 50.000 Kubikmeter zum Beispiel. Und da hat man einfach noch nicht genug Ereignisse, um zu sagen, ob sie überhaupt zunehmen oder nicht. Und bei den kleineren Ereignissen kann man sagen, dass wir einfach mehr Meldungen bekommen, weil es mehr Leute im Gelände gibt, die gut mit Telekommunikationsmitteln diese Ereignisse melden können. Mit dem Telefon, da kann jeder fotografieren, filmen und auf gewissen Plattformen das melden. Und diese Informationen bekommen wir viel mehr als früher.
Die Wissenschaftlerin Marcia Philips, sie forscht zum Permafrost in den Bergen. Erste Ergebnisse von diesem Projekt wird das Forschungsteam dann im nächsten Frühling publizieren. Das Ganze initiiert hat die Arge Alp, das ist die Arbeitsgemeinschaft von verschiedenen Kantonen, italienischen Regionen und österreichischen Bundesländern. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Es ist jetzt dann bald einmal 17:45.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Wir Schweizer, wir sind doch Meister im Wiederverwerten. Alu, Glas, PET, Karton, kaum etwas, wo nicht recycelt wird. Dazu gehört auch Alteisen, also Schrott. Pro Person sind es etwa 200 Kilo im Jahr. Ein grosser Teil von dem Schrott kommt ins Stahlwerk Gerlafingen bis Solothurn. Es ist die grösste Recyclingfabrik der Schweiz. 560 Angestellte verwandeln im Jahr 800'000 Tonnen Schrott in brandneuen Stahl. Marco Jäcki hat das Stahlwerk besucht. Vorher ist er aber noch dort hin, wo die Leute ihren Schrott entsorgen.
Es klopft und schädert, wenn die Leute ihr Alteisen in die Mulde schiessen. Fast in jeder Gemeinde steht eine, auch in Aarau im Werkhof. Farbkübel, alte Schrauben, Bebewägeli. Alles Mögliche bringen die Leute, sagt der Beat Haberstich, der Zaro zum Rechten schaut.
Bratpfannen, Velo, das meiste. Und sagen wir mal, von Gestell, wenn sie das Gestell wieder liquidieren, Gestell dazu.
Einer hat mal seine Zahnspangen in die alte Mulde geschossen. Oder einmal hat jemand sogar künstliche Hüftgelenke entsorgen. In der Stadt Aarau gibt es alle Woche zwei kleine Muldenfälle mit Altisen. Ein Schrotthändler holt sie ab und tut alles sortieren. Er nimmt das Kupfer raus oder beim Bebewägeli nimmt er die Plastikteile weg. Was führig bleibt, tut der Schrotthändler verkaufen. Zum Beispiel am Stahlwerk Gerlafingen. Jedes zweite Kilo Schrott in der Schweiz landet hier, 800'000 Tonnen im Jahr. Jeden Tag fahren dutzende Lastwagen auf Gerlafingen und täglich auch zwei Güterzüge voll mit Schrott. Der Daniel Ebli von der Geschäftsleitung zeigt mir, wo das Stahlwerk einen Teil von diesem Schrott lagert. Das Gerlafingen neben dem Bahnhof auf riesigen Häufen. Von weit sehen sie aus wie Rostberge. Von euch sieht man dann, dass jeder Haufen etwas anders ist.
Also ist jetzt Blechschrott. Das sind Schneideabfälle aus Metallverarbeitungsbetrieb vor allem. Stanzabfälle, wir schmelzen das einschmelzen und wieder hochwertigen Stahl herstellen.
Schrott ist nicht einfach Schrott. Sechs Sorten gibt es, erklärt Daniel Ebli und geht zu einem anderen Haufen.
Das ist jetzt Kupol, mindestens ein Teil. Oder? Da sehen Sie jetzt, dass das ganz eine andere Qualität hat. Das sind jetzt Schienen. Alte Schienenstücke, da, was ich sehe, mit den Schwellen, oder, die dann auf eine bestimmte Größe zugeschnitten worden sind. Das ist teures Material.
Schrott ist wertvoll. Je nach Sorte zahlt das Stahlwerk ein paar hundert Franken pro Tonne. Die Rohstoffe neben dem Bahnhof sind also schnell einmal Hunderttausende von Franken wert. Was für Tollabfall ist, ist für das Stahlwerk der wichtigste Rohstoff. Am wenigsten wert ist der Schrott, den die Leute beim Werkhof in die Mulde schiessen. Der Haushaltsschrott. Daniel Ebli ist fasziniert, was man in diesem Haufen alles findet.
Also, man sieht jetzt zum Beispiel einen Heizkörper, oder einen alten. Der weisse Heizkörper hier, das ist jetzt wirklich ein alter. Das ist ein Felgen von einem Auto. Es hat aber auch zum Beispiel einen alten Schuh, oder? Hinterinnen. Und der ist jetzt ja wahrscheinlich nicht unbedingt geeignet für uns, oder?
Wir laufen weiter, vom Lagerplatz zur Schrotthalle. Früher oder später kommt der ganze Schrott hierher. Ein Lastwagen fährt gerade in die Halle und leert seine Ladung aus.
Relativ schwer, sauber, so ist das Material gut. Aufpassen.
Der Roland Gasche schafft ihr Schrottannahme und kontrolliert, was wirklich im Lastwagen drinnen ist. Es darf zum Beispiel kein Kupfer im Altisen haben.
Da gehen uns die Legierungen, sonst kaputt. Einfach gesagt, der Stahl würde krumm werden, weil man weich wird, oder?
Nebendran hat es eine Ladung Haushaltsschrott. Auch den nimmt der Roland Gasche unter die Lupe.
Das ist einfach optisch. Also ich das anschauen mit dem Augenschein und dann kontrollieren, ob es Elektroteile drin hat oder ob es viel Dreck drin hat. Das ist alles neue Toleranz, ja.
Ab und zu eine Turnschuhe macht nichts. Hat es aber zu viel Dreck im Schrott, dann gibt es für einen Schrotthändler einen Abzug. Artilli vor Hauen fahren zwei Kräne umeinander mit grossen Magnetungen dran. Mit diesen Magneten lüpfen sie den Schrott auf. Und löhnen in einen grossen Korb. Der Korb wird dann später in Schmelzofen geleert. Beim Schmelzofen selber ist es noch viel lauter als in der Schrotthalle.
Ja, ja. Der Geräuschpegel ist hier in den 2 Stunden recht markant.
Thomas Rettemund ist Schichtführer und muss schreien, dass man ihn versteht. Wir stehen hinter einem Schutzwängli. Zum Ofen her kann man nicht, es wäre viel zu heiß und zu gefährlich. Manchmal schiessen Flammen aus dem Ofen, wie bei einem Vulkanausbruch. Im Ofen hat es 80 Tonnen Schrott. 45 Minuten geht es, bis der geschmolzen ist.
Das, was man hört, ist der Lichtbogen oben, der von der Schlacken abgedämpft ist. Eigentlich die ideale Fahrweise, wenn er so tönt.
Der Ofen läuft mit Strom. Das Stahlwerk Gerlafing ist einer der grössten Stromverbraucher der Schweiz. Die Fabrik braucht so viel Strom wie eine Stadt mit 50'000 Einwohnern. Die Energiekosten sind höher als die Personalkosten. Im Kommandoraum neben dem Schmelzofen sagt Daniel Ebli von der Geschäftsleitung, man schaue ständig, wo man noch Strom sparen könnte.
Wir versuchen alles, oder, um den Prozess weiter zu verbessern. Aber dem sind natürlich physikalische Grenzen gesetzt. Wenn Sie einfach über 1600 Grad müssen erzeugen, um Schrott und Stahl zu schmelzen, brauchen Sie einfach eine bestimmte Menge Strom, die sich nicht beliebig reduzieren lässt.
1600 Grad machen aus dem Schrott flüssigen Stahl. Der wird gegossen und gewalzt und am Schluss macht man zu Gerlafingen vor allem Stahlstäbe daraus für zum Häuser bauen. Ein Abfallprodukt aus 100% Schrott. Von aussen, vor der Ofenhalle, wird es nochmal laut. Hier tut man die dreckige Luft filtern. Beim Schmelzen ist vieles verbrannt, was nicht Eisen ist. Zum Beispiel das Teflon vor Brotpfannen oder das Zink, wenn es Eisen verzinkt ist, dass es nicht rostet. Dieser grusige Filterstaub landet in einem Eisenbahnwagen. Und man glaubt es fast nicht, aber auch dieser Abfall ist noch wertvoll.
In diesem Wagen hat es jetzt rund 24 Tonnen Filterstaub. Den haben wir nach Deutschland verkauft und dort wird dann nachher aus dem Staub raus das Zink zurückgewonnen und auch wieder für neue Produkte verwendet.
Zum Beispiel für einen Briefkasten zu verzinken, der dann vielleicht in 40 Jahren wieder in einer Mulde landet und ins Stahlwerk Gerlafingen kommt, in die grösste Recyclingfabrik der Schweiz.
Marco Jacki über einen weiteren Schweizer Rekord, das grösste Stahlwerk der Schweiz. Morgen schliessen wir die Sommerserie ab. Wir besuchen das Marzillibad, gerade unter dem Bundeshaus in Bern. Und da geht es dann um einen ganz anderen Rekord. Wir suchen den längsamsten Schweizer Schwimmer oder die längsamste Schwimmerin. 5:06 Regionaljournal Ostschweiz und Graubündigen, die Meldungen vom Tag. Ab dem 1. September gilt im Kanton Thurgau ein Zulassungsstopp für Ärzte. Betroffen sind vor allem Ärzte aus dem Ausland. Die dürfen im Thurgau keine neue Praxis aufmachen oder arbeiten. Das hat die Regierung entschieden. Zulassungen aus dem Ausland haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Darum sei der Ärztestopp gerechtfertigt. Von dem Ärztestopp ausgenommen sind Spitäler. Da können auch in Zukunft Ärzte aus dem Ausland angestellt werden. Der Sommer sind schon an verschiedenen Orten grössere und kleinere Felsbrücken ins Tal abgedonnert. Warum es zu so Felsstürzen kommt, das will jetzt auch ein neues internationales Forschungsprojekt, das Graubünden, erforschen. Ein Berg im Bergell wird im Moment genauestens überwacht und beobachtet. Erste Ergebnisse zu dem Projekt gibt es im nächsten Frühling. Wie das Projekt funktioniert und was genau in diesen Bergen gemessen wird, das können Sie nachhören. Ein Gespräch mit der Forscherin bei uns im Netz srf.ch/news und dort auf die Region Graubünden klicken. In der Ostschweizer SAC-Hütten läuft es in diesem Sommer gut bis sehr gut. Nach dem verregneten Frühling haben im Juli überdurchschnittlich viele Leute die Hütten besucht. Das zeigen die Umfrage vom Regionaljournal. Auch beim Zentralvorstand vom SAC zu Bern tönt es ähnlich. Von einer Spitzensaison allerdings will man in der SAC-Zentrale heute noch nicht reden. Man will den Herbst erwarten. Jetzt bleibt noch das Wetter von der Region, Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Am Morgen hat es noch viele Wolken um und es regnet immer wieder. Die Wolken die stauen sich dann richtig an den Alpen und sind zwischen dem Glarnerland und dem Prättigau am dicksten. Dort regnet es auch noch am häufigsten. Gegen Abend da kann es dann im Thurgau und vor allem im Isox noch ein bisschen Sonne geben. Die Temperaturen die bewegen sich aber noch nicht gross. Es gibt etwa 20 Grad im Rheintal und 16 Grad zu Diesentis und Geiss. Am Samstag, da startet man einen ziemlich kühlen Tag. Es hat noch Wolken und zum Teil im Thurgau auch ein Hochnebelfeld rum. Der Tag durch zeigt sich aber ziemlich häufig die Sonne. Am Sonntag, da ist dann überall ziemlich sonnig, vor allem im Isox. Temperaturen gehen dann auch wieder auf bis zu 27 Grad auf.
Soviel Regionaljournal aus dem Studio St. Gallen für die Ostschweiz und Graubünden. Mehr gibt es wieder morgen live, das erste Mal schon am Morgen um 6:30. Auf dem Internet gibt es uns rund um die Tour srf.ch/news und dort dann auf Ihre Region, Ostschweiz oder auch auf Graubünden klicken. Selbstverständlich sind wir auf Twitter zu finden, folgen Sie uns, Stichwort dazu SRF Ostschweiz. Technik heute Bea Weibel, mein Name Pius Kessler. Ich wünsche einen schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.